Eigentlich, und ich habe mir überlegt, wenn ich mit eigentlich anfange, dann ist natürlich beim Hörer, der Hörerin gleich so, ja, aber was ist jetzt? Also was ist das Reale? Eigentlich wollte ich zusammen mit Jens heute einen anderen Vorspann machen, und zwar mit Bildern. Es gibt, vielleicht hat der eine oder andere davon gehört, es gibt seit einiger Zeit eine amerikanische Serie, sehr gut gemacht. Sie heißt The Chosen, ich nehme an, ihr kennt die. Ja? Also die ist, meine Tochter und ich, wir sind immer ganz begeistert davon. Und da ist eben auch diese Episode, die wir hier in Johannes 4 lesen, die ist so gut dargestellt, aber es hat noch keine deutschen Untertitel und auch das Englische ist ziemlich schwer zu verstehen. Also gut, haben wir uns gesagt, dann machen wir es wie sonst auch, also ohne Film. Ja, als ich vor ungefähr 2 Monaten hier gepredigt habe, da war der Ort des Geschehens Samaria. Und wir erinnern uns, es war eher eine negative Geschichte. 2 Jünger, die leicht jähzornig wurden, die sind so wütend geworden, dass sie Jesus angeboten haben, dass sie ein Wunder wirken, also gar nicht von Jesus erwartet haben, weil sie sich über Samariter geärgert haben, dass sie sagten, Herr, wenn du willst, dann lassen wir Feuer vom Himmel fallen, damit die alle vernichtet werden. Das war der Gedanke bei der letzten Predigt, ausgeführt natürlich. Und ich habe jetzt noch eine Begebenheit herausgesucht, die allerdings nicht bei Lukas ist. Denn Lukas ist ja derjenige, der mehrmals von Samaritern erzählt, auch der barmherzige Samariter. Nein, diesmal ist es eine auch doch sehr bekannte Geschichte, Begebenheit, und sie steht im Johannesevangelium Kapitel 4, Vers 1 bis 42, wobei ich ein paar Verse auslassen. Es ist hilfreich wahrscheinlich für euch, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dass ihr sie aufschlagt. Ich habe es nämlich so gemacht, dass ich wirklich den ganzen Bericht durchgehe und möglichst jeden Vers auch ein bisschen kommentiere. Ja, ich lese es mal und dann schauen wir näher auf die einzelnen Verse. Überschrieben ist es bei mir: Jesus und die Samariterin. Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, eingeschobene Erklärung, verließ er, also Jesus, Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sichar, nahe bei dem Fell, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Achtung, Josef hatten wir heute auch in der Bibel Betrachtung, und ich habe da auch was ganz Spannendes gefunden, aber jetzt lesen wir es erstmal durch. Also der Josef, der hat da eine Bedeutung, dass der da steht. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Erklärung: Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Wir sind wieder am Brunnen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie? Du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau. Erklärung: Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Da ist in meiner Lutherbibel übrigens der Lukas-Text als Verweis gegeben mit dem Feuer vom Himmel, was dann aber Gott sei Dank nicht fiel. Also das wurde immer wieder erklärt, auch für Nichtjuden, dass man das wusste. Keine Gemeinschaft mit den Samaritern wollten die Juden haben. Jesus antwortete und sprach zu mir: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest? Und der Brunnen ist tief, woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken, und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm wieder. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Es kommt aber die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Die nächsten Verse lassen wir jetzt aus. Wir springen zum Vers 28. Denn es kommen die Jünger, fangen mit Jesus an, ein bisschen zu diskutieren. Und dann heißt es: Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. So, jetzt springen wir ein bisschen. Jetzt spricht Jesus mit den Jüngern. Das ist dann schon ein eigenes Thema, eigene Predigt. So, dann sind wir bei Vers 39. Es glauben aber viele an ihn, viele der Samariter aus dieser Stadt an ihn, um der Rede der Frau willen, die bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage da. Und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen und sprachen zu der Frau: Von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Weltheiland. Ja, es ist eine lange Passage und sicherlich, ich gehe davon aus, die meisten von euch haben von dieser Geschichte schon gehört oder gelesen und es steckt unglaublich viel drin. Also insofern kann ich es auch nur anreißen, aber ich habe wieder gemerkt, es ist so gut, wenn man auch altbekannte Texte mal wieder sich vornimmt und vielleicht auch mal schaut, welche Kommentare gibt es dazu, welche, ja, auch biblische Verweistexte, also in meiner Lutherbibel sind da etliche. Ja, ich lade euch jetzt ein, dass wir einfach anfangen, Vers für Vers, manchmal auch 2 Verse. Ja, ich persönlich finde, es ist schon mal total spannend, wie das für die Kapitel anfängt. Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, vor dem Einschub. Also, ich habe mir aufgeschrieben, es ist so ein bisschen wie stille Post. Also Jesus hat was erfahren, was vorher die Pharisäer erfahren haben. Und wer weiß, wer da noch alles mitgemischt hat. Denn damals gab es keine modernen sozialen Medien. Also es ging eigentlich immer nur über Mundpropaganda oder wenn man eben berichtet hat. Ja. Also Jesus hat erfahren, was die Pharisäer erfahren haben. Im Vers 2 Einschub: Obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, schauen wir uns gleich näher an. Also Jesus verließ Judäa und ging wieder nach Galiläa. Da ist es vielleicht ganz gut, sich nochmal die Geografie oder die Verteilung dieser Landesteile anzuschauen. Wir wissen, Juda war natürlich Hauptstadt Jerusalem, war der untere Teil, der Südteil. Dann gab es oberhalb von Judäa gab es Samaria, da haben wir letztes Mal uns Gedanken gemacht und ich empfehle einfach, wer das nochmal nachschlagen möchte, da ist in, Ja, also die Lukas 9, Vers 52 und 53 ist ein wichtiger Text und ja. Also es war eine Mischbevölkerung und sie hatten auch einen vermischten Glauben, aber sie haben die fünf Bücher Mose, haben sie anerkannt und sie haben eben auch auf den Messias gewartet, das sagt ja die Frau. Ja? Aber der Vers 2 nochmal, und ganz oben war dann Galiläa, ja, das gehört noch dazu, und in Galiläa war auch eine Mischbevölkerung, aber die waren sehr stark auf Judäa fixiert, was ihren Glauben anging, was ihre Feste anging, also das sind die wirklich. Wir wissen das ja von Jesus und seiner Familie, das sind die von Galiläa eben bis runter nach Judäa, während die Samariter hatten ihre eigenen Anbetungsstätten. Sie hatten auch sogar einen Berg, der Berg Gerizim, da war ein Tempel mal errichtet worden, aber der war zu der Zeit eben schon vernichtet. Ja. Aber zum Vers 2 noch, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger. Wie kurze Zeit davor, wenige Zeilen davor, wird berichtet im gleichen Evangelium, Jesus kam mit seinen Jüngern in das Land Judäa und blieb dort eine Weile mit ihnen und taufte. Ja, was machen wir jetzt? Also da in Kapitel 3 steht, er taufte, in Kapitel 4 steht, er hat aber nicht selber getauft. Ich habe nachgeguckt, welche Vorschläge es dazu gibt und ich habe jetzt auch nichts anderes gefunden, als vielleicht der gesunde Menschenverstand einem auch sagen kann, stellen wir uns vor, Jesus hätte selber getauft, aber nicht alle. Ja? Wir wissen, wie Paulus Ärger hatte, ja? wo er mal in einem Brief schreibt, also was soll denn das, dass ihr euch auf mich beruft, weil ich euch getauft habe oder auf Apollo oder wen auch immer. Es darf keinen Unterschied geben. Also Jesus war anwesend, er hat wahrscheinlich die Jünger auch angeleitet, aber er hat nicht selber getauft. Ja, und da sehen wir auch wieder, wie vorsichtig und umsichtig Jesus in allem war. In Vers 4 heißt es, er musste durch Samarien reisen. Das haben wir letztes Mal auch schon festgestellt in dem Lukas-Text. Wenn man nicht viel Zeit hatte und wenn man keinen Umweg machen wollte, dann musste man zwischen Galiläa und Judäa tatsächlich durch Samaria. Viele haben aber gewusst, wie negativ die Samariter eingestellt waren und haben deshalb einen Umweg gemacht. Da musste man einmal über den Jordan und dann praktisch östlich vom Jordan hoch und dann auf der Höhe von Galiläa rüber. Er musste durch Samarien reisen. Wenn man dann liest, was da passiert ist, dann versteht man, dass dieses musste. Denn eigentlich war es nicht zwangsläufig. Aber jetzt kommt der Vers 5 und da haben wir jetzt eine Benennung des Ortes. Wer sich noch erinnern kann an den anderen Text, da hat ja der Lukas absolut keinen Ort genannt. Auch nicht die gastfrei waren und die nicht, die eben es abgelehnt haben, weil er es sicher auch aus gutem Grund, weil er natürlich nicht wollte, dass die Menschen dort stigmatisiert werden. Aber jetzt kommt ein positives Beispiel und wir haben gleich auch den Josef da. Sicher, ich habe übrigens gefunden, das ist das heutige Nablus und Nablus liegt ja im palästinensischen Bereich, ja. Also da wird im 1. Mose 33 wird berichtet, dass Jakob damals in der Nähe von Sichem ein Grundstück gekauft hat und einen Altar gebaut hat. Diese Grundstücke kaufen, das hat Abraham auch schon gemacht. Und ich denke mir, vielleicht könnte man heute die schlimme Feindschaft im Nahen Osten etwas entzerren, wenn man einfach sagen würde, ihr kriegt das und ihr kriegt das und ihr habt das gekauft und wo sind die Urkunden? Aber das ist nur nebenbei und es ist sicherlich auch nicht so einfach. Aber es fällt schon auf, dass Jakob, dass es extra gesagt wird, dass er ein Grundstück gekauft hat und einen Altar gebaut hat und dass das später Josefs Grab war. Bei der Segnung seiner 12 Jünger, bevor Jakob gestorben ist, da sagt er ausdrücklich zu Josef, du bekommst was extra, du bekommst das Stück, das ich damals schon gekauft habe. Aber dass der Josef hier erscheint, ist noch aus einem anderen Grund interessant, nämlich Josef bekam, nachdem er endlich Karriere machen konnte, nachdem er endlich auch seinen Fähigkeiten entsprechend eingesetzt wurde vom Pharao. Der Pharao gab ihm den Ehrentitel, der auf Deutsch heißt Erhalter des Lebens, Retter der Welt. Ja, Retter der Welt. So einen Ehrentitel bekam Josef, und jetzt können wir uns schon denken, wer jetzt hier als Retter der Welt auftritt. Interessant ist vielleicht noch nebenbei, Jakobsbrunnen wird im Alten Testament nicht erwähnt, der Grundstückskauf schon. Und ja, es war um die sechste Stunde. Da muss man dazu sagen, es gab die römische Zählung der Stunden und es gab die jüdische Zählung. Hier vermutet man stark, weil ja sonst auch niemand kam, nur diese Frau, die ziemlich schlechten Ruf hatte, dass es eben um Mittag war, wo die Sonne sehr heiß brannte. Ja, es ist nicht entscheidend, um den Text zu verstehen, aber wenn schon die Uhrzeit genannt wird, dann will ja der Schreiber auch was damit sagen. Ja. Nun kommt die Frau aus Samarien und will Wasser holen. Und Jesus spricht sie an. Ich habe mir gedacht, Jesus geht da aber, beginnt da aber ziemlich schnell. Ja, Jesus spricht sie an, er hat keine Menschenscheu, sagt sie nicht, erstens Frau, zweitens Samariterin, ich glaube, ich sollte mich mal von dem Brunnen verziehen und woanders warten, denn die Jünger waren einkaufen, das lesen wir später. Ja. Also Jesus ergreift die Gelegenheit, und es ist ja auch so interessant, Jesus geht ja immer auf die Situation und auf die Lebenssituation der Menschen ein. Er fängt nicht an hier mit einer Predigt, später erklärt er dann einiges, aber hier geht es ja erstmal um den Kontakt. Und ich glaube, dass es auch für uns wichtig ist, nicht jeder ist also extrovertiert und kann gleich jemand ansprechen. Aber das mal, erstens können wir da um den Heiligen Geist natürlich auch bitten, wenn wir in so eine Situation kommen. Und dann eben, wir dürfen auch getrost uns über Situationen, über Konventionen hinwegsetzen, wenn es die Situation ergibt. Die Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. So, Jesus hat zu der Frau gesagt, gib mir zu trinken. Und die Samariterin sagt jetzt, wie? Du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau. Und wie gesagt, der Johannes setzt noch die Erklärung dazu, keine Gemeinschaft zwischen Juden und Samaritern, zeigt, dass eben das Evangelium auch für Nichtjuden geschrieben wurde. Ja, die Frau bleibt da, wie die Situation ist. Ja, also nicht irgendwas sonst, sondern Moment mal, wieso bittest du mich um etwas zu trinken? Ich bin eine Frau und ich bin aus Samaria. Ja, und jetzt geht Jesus aber schon langsam ins Geistliche rein. Er sagt zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Ich habe die Luther-Übersetzung und es sind wunderschöne Konjunktive, aber auch ein bisschen schwierig, weil es gar nicht, ob die es alle noch so hinkriegen würden. Ja? Aber Jesus benutzt sofort den Konjunktiv, also diese andere Verbform, und das heißt, es ist ja noch nicht so. Ja? Aber wenn es wäre, also eine Möglichkeitsform, es wird hier benutzt, und das ist ja auch ein Gedankenspiel, ja, wenn Jesus sagt nicht, komm, also jetzt, ich sag dir mal, wer ich bin, sondern wenn du erkennst die Gabe Gottes. Aber die Frau bleibt erst nochmal auf der sachlichen Ebene. Die ist zu dem Brunnen gegangen, die muss Wasser schöpfen, und egal, was der Mann da jetzt erzählt, dieser jüdische Mann, sie sagt, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen ist tief, woher hast du dein lebendiges Wasser? Lebendiges Wasser bedeutet immer Quellwasser. Ja? Und sie sitzen aber an einem Brunnen und das ist keine Quelle. Eine Quelle hat ja die Eigenschaft, dass sie nie versiegt. Also es gibt immer frisches Wasser. Und wenn sich Jesus auch, wenn Jesus auch die Worte im Johannes für sich selber sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Weg und die Wahrheit, und eben auch sagt, er ist dieses lebendige Wasser, dann ist es immer die Quelle. Und deshalb, ja, aber wir bleiben noch bei der Frau, weil es interessant ist, wie sie jetzt dem Dialog eine gewisse Wendung gibt. Also erstens mal ganz praktisch, ja, womit, du hast ja noch nicht mal was dabei, um Wasser zu schöpfen. Und du bietest mir lebendiges Wasser an. Und dann sagt sie, bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat, und er hat daraus getrunken, und seine Kinder und sein Vieh. Merken wir, was da passiert. Die Samariterin, die zeigt jetzt auch mal ihre religiöse Verortung. Die zeigt jetzt auch mal, hallo, wir sind hier nicht nur irgendjemand, man muss uns auch ernst nehmen. Wir haben auch unseren Glauben, und Jakob ist unser Vater und hat uns diesen Brunnen gegeben. Ursprünglich hat er ihn natürlich für sich und seine Tiere und so weiter, seine Umgebung gebaut, aber als Erbe ist er natürlich, weil er auch von der Lage her in Samaria ist. Ja, also ich finde es immer interessant, wenn man die beiden vergleicht. Jesus geht schon in Richtung, ja, Jesus sagt eigentlich schon deutlich etwas über Geistliches. Und die Frau stellt eine praktische Frage und zeigt aber auch, also das ist hier nicht ein allgemeiner Brunnen, das ist hier ein ganz bestimmter. Und wir haben auch unseren Glauben, nicht nur ihr Juden. Jesus bleibt bei seinem Bild und sagt, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Also ganz ehrlich, das sind so Verse, da müssen wir auch drüber nachdenken. Und Jesus erzählt das einer Frau, die zum Wasserschöpfen kommt und wahrscheinlich keine sehr große Bildung hat, aber doch die Bilder kennt, die gerade in den orientalischen Ländern und Sprachen doch sehr häufig sind. Ja, die Frau denkt immer noch an ihre Grundbedürfnisse, nämlich, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Und jetzt macht Jesus was. Ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte. Ich weiß nicht, ob ihr es euch trauen würdet. Jesus geht jetzt wirklich vorwärts. Und ja, die Frau, die muss ich jetzt packen, damit sie versteht, worüber es geht und auch welches Angebot sie von mir bekommt. Ja, ich denke mir, das ist auch riskant, was Jesus da macht. Vielleicht hätte er auch sagen können, wovon redest du, geht dich doch gar nichts an, also Entschuldigung, ja. Und ich habe es mir ja gleich gedacht, Jude mich noch als Frau ansprechen, hätte ja beleidigt weitergehen können. Aber sie reagiert ganz ehrlich und sie hat offensichtlich gemerkt, das ist nicht irgendeiner, der mit mir Smalltalk macht, sondern das ist jemand, der hat was zu sagen. Und die Frau sagt, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Und dann sagte er, 5 Männer hast du gehabt, der jetzige ist nicht dein Mann, also ist nicht mit dir verheiratet, ist sicher gemeint. Ja? Und jetzt fällt bei der Frau ein Groschen. Sie sagt, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Warum sagt sie das? Naja, Jesus sagt ihr auf den Kopf zu was über ihr Privatleben, und da er von weit her kommt und sonst mit niemand aus der Gegend Kontakt hat. Wenn er es weiß, dann muss er etwas Besonderes haben. Dann muss er ein Prophet sein, der eben auch weissagen kann. Aber das Interessante ist, dass jetzt die Frau, die geht jetzt drauf ein und sagt, ach, ich habe einen Propheten vor mir. Jetzt stelle ich doch mal die Frage. Unsere Väter, sagt sie, haben auf diesem Berg angebetet. Wie gesagt, der Berg Garizim, das ist halt ganz früh, der hat ja auch bei den Erzvätern, bei den Patriarchen hat der Berg schon eine Rolle gespielt. Und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Ja, was stimmt denn jetzt? Also bitte. Wobei das wurde auch ganz streng gehandhabt, das muss man dazu sagen. Für einen frommen Juden galt nur der Tempel als das, wo man zu den großen Festen kommt, wo man seine Opfer bringt. Ja? Und weil eben immer wieder andere Götzen und so weiter im Land gebaut wurden, aufgestellt wurden, deshalb war das eben ganz streng, nur im Tempel, und da wurde darauf geachtet, dass im Tempel eben dass der Tempel eben rein ist, ja. Und jetzt geht Jesus auf ihre Frage, wobei sie macht ja nur ein Statement, sie stellt ja nur fest, bei uns ist es so, bei euch ist es so. Ja, aber Jesus hört die Frage raus und er sagt, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Dazu gibt es Texte im Alten Testament bei den Propheten, die davon sprechen, dass alle Völker eines Tages nach Jerusalem oder nach Judäa kommen werden, und um den wahren Gott kennenzulernen und anzubeten. Also das ist hier der Hintergrund. Trotzdem denke ich, oder weiß nicht, wie es euch geht, denn das Heil kommt von den Juden, sagt Jesus. Ein interessanter Text ist dazu im Jesaja 2, Vers 3. Den lese ich jetzt der Kürze halt, der Zeit wegen nicht. Und bei mir ist hier auch nochmal verwiesen, wie die Samariter entstanden sind und warum sie keine Gemeinschaft haben mit den Judäern. Das findet sich im 2. Könige 17, Vers 29 bis 41. Da ist, wie es dazu kam, dass dieses Volk der Samariter entstand, dass sie da wohnen und wie sie eben eingeschätzt werden. Aber Jesus ist hier auch ein Prophet, der in die Zukunft spricht. Er sagt, er redet nicht nur von dem, was jetzt ist, sondern er sagt, es kommt die Zeit. Wenn ich das sage, dann ist die Zeit noch nicht da. Es kommt die Zeit und ist schon jetzt, aha, okay, wir wissen, was Jesus meint, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Mit anderen Worten, es ist ziemlich revolutionär, was Jesus hier sagt, nämlich vergiss den Berg Garizim, vergiss aber auch den Tempel in Jerusalem. Da, es kommt die Zeit und die ist eben durch ihn schon da, da ist die wahre Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Und er sagt dann, er verweist dann auf seinen himmlischen Vater, auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ein sehr bekannter, ein Spitzensatz auch hier in dieser Geschichte. Ich denke mir, wir können und wir sollten immer wieder auch darüber nachdenken. Was ist wahre Anbetung? Bedenke ich, dass Gott Geist ist, dass es eben nicht so sehr um oder überhaupt nicht um das Materielle geht, sondern dass es eben um das geht, wo Gott wohnt in seinem Reich und wo er uns eines Tages auch aufnehmen möchte. Die Frau geht wieder ein und darauf ein, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit ihr redet. Also die anderen Evangelien, die zeigen ja immer, dass Jesus lange hinterm Berg gehalten hat, bis er auch seine Jünger hat bekennen lassen, dass er der Messias ist. Und hier sagt er es einer samaritischen Frau. Und wir lesen dann im Vers 28, da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Machen wir einen kleinen Schnitt, weil dann wieder die Jünger kommen. Aber wenn man das so liest, das ist ja unglaublich. Einer samaritischen Frau sagt Jesus, dass er der Messias ist. Wie viele wissen das denn schon? Die Pharisäer, die sind hinter Jesus her. Was, der tauft noch mehr? Wir müssen schon immer den Johannes, den Täufer, müssen wir schon immer im Fokus haben. Und jetzt kommt da eine Konkurrenz. Und das ist der Wissensstand oder das ist die Einordnung, die die frommen Pharisäer für Jesus haben. Aber doch nicht, dass er der Messias ist. Und wir wissen ja auch, dass das ein bleibender Konfliktpunkt sein wird. Ja, was mich an dieser Stelle an eine andere Passage erinnert, das ist nach der Auferstehung, wenn die Jüngerinnen zum Grab kommen und sehen, das Grab ist leer. Und dann gehen sie auch mit dieser Botschaft. Hallo, es gibt was ganz Unglaubliches, ja. Das Grab ist leer. Kommt und seht es, glaubt es. Ja, eine samaritische Frau darf das in ihrer Stadt zumindest verkündigen. Dann geht eine Diskussion mit seinen Jüngern, die lassen wir jetzt aus, wir lesen noch die letzten Verse. Es glauben aber viele an ihn, viele der Samariter aus dieser Stadt an ihn, um der Rede der Frau willen. Wird nochmal extra betont, ja, die Frau war die Missionarin. Die Frau hat gesagt, das ist so toll, das muss ich meinen Leuten sagen. Und wir dürfen nicht vergessen, sie kommt um eine Zeit an den Brunnen, das ist ja schwere Arbeit, und weil sie weiß, sie ist nicht so gut angesehen, ne? Nicht, dass sie blöd angeredet wird, nicht, dass irgendwelche dummen Sprüche, aus ihrer Sicht dummen Sprüche kommen. Ja, und jetzt geht sie mit einer Überzeugung und mit einem, das alte Leben ist schon hinter ihr. Ja? Sie hat Jesus erkannt und sie sagt, das muss ich meinen Leuten sagen, das muss ich den Bewohnern unserer Stadt sagen. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb da 2 Tage. Besser kann Missionierung nicht passieren, oder? Also ich hoffe, wir würden auch 2 Tage bleiben. Aber in den 2 Tagen haben sie offensichtlich von Jesus so viel gelehrt bekommen, denn es heißt dann von ihnen, sie glauben viel mehr um seines Wortes willen und sprachen zu der Frau, von nun an glauben wir nicht mehr um deine Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt. Dieser ist wahrlich der Weltheiland. Es geht um das selber Hören und Erkennen. Das kann uns niemand abnehmen. Mit den Ohren hören, ja. Aber wie sagte Jesus mal, mit hörenden Ohren hören sie nicht. Also nur, wenn wir uns vom Geist eben auch entsprechend leiten lassen, dann können wir sagen, wir haben das selber gehört, wir haben das selber gelesen im Wort Gottes und wir haben erkannt, dieser ist wahrlich der Weltheiland. Ein letzter Hinweis: Nach Jesu Auferstehung und Himmelfahrt gab es ja viele Bekehrungen, es gab die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und bei mir ist hier auch in dem letzten Vers, in Vers 42, ist dieser Apostelgeschichte-Text angegeben. Da werden nämlich die Samariter extra nochmal erwähnt. Das ist in Apostelgeschichte 8, Vers 5 bis 8. Das lesen wir zum Schluss. Philippus kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sah, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Also es gibt noch mehr Passagen, es werden noch öfter Samariter erwähnt, die eben gläubig geworden sind. Und wenn man bedenkt, welche Feindschaft, welche Aversion da war zwischen religiösen Bekenntnissen, könnte man auch sagen, dann sagt uns dieser Text vielleicht auch darüber etwas. Ja? Nicht abstempeln, hinhören, Kontakt aufnehmen mit Menschen, aber dann auch etwas wagen. Ja? Dann wirklich reingehen in das, wofür Jesus auf diese Erde gekommen ist. Ja. Gott gebe uns seinen Segen dazu, dass wir daraus lernen und uns auch dazu bekennen. Amen. Lass uns beten. Großer Gott und lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar, dass du deinen Sohn als das fleischgewordene Wort, als Lebensquelle, Quelle lebendigen Wassers, als Retter für uns auf diese Erde geschickt hast. Herr Jesus, wir danken dir, dass du für uns auf diese Erde gekommen bist. Du hast uns gezeigt, wie wir von der Schöpfung her gemeint sind und wie wir miteinander liebevoll und mit Wertschätzung umgehen sollen. Heiliger Geist, bleibe mit deiner Inspiration, mit deiner Führung und mit deinem Leiten bei uns und hilf, dass wir darauf achten. Bitte segne alle, die hier sind, segne die Kinder und Jugendlichen. Wir bitten auch für unsere Kranken und für die, die im Glauben schwach geworden sind. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. Amen.